Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Anwaltschaft und Justiz, ein Fall für eine Paartherapie? Thesen sind bekanntlich dazu da, um hinterfragt zu werden, finde ich jedenfalls. Und heute wollen wir mal schauen, was an der Aussage, dass sich Justiz und Anwaltschaft entfremdet haben, überhaupt dran ist. Ganz kurz zum Hintergrund: Das Bundesministerium der Justiz hat eine Studie zu den Ursachen des Rückgangs der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten durchgeführt. Seit April 2023 kann der Abschlussbericht dazu eingesehen werden. Und dort heißt es, bei den aufgeführten Gründen zum Rückgang der eingereichten Klagen, es werde zunehmend eine Entfremdung und Skepsis zwischen Anwaltschaft und Richterschaft wahrgenommen. Insbesondere werfe man sich gegenseitig fehlende professionelle Prozessvorbereitung vor. Diese Äußerungen sollen übrigens gleichermaßen von Richtern und Anwälten stammen. Anlass genug finde ich, sich dieser These zu widmen. Vorausschicken möchte ich, dass nur eine ganz begrenzte Anzahl von Interviews zu dieser These geführt wurde. Daher wollen wir diese Aussage mal auf den Prüfstand stellen. Das tue ich aber nicht alleine, das kennt ihr schon, sondern ich tue das mit zwei wunderbaren Gästen, die ihr da draußen natürlich schon kennt. Heute mit mir am Mikro Hans-Ulrich Otto, a.k.a. Oss, Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamm, und Gudrun Schepers, Präsidentin des OLG Hamm. Warum gerade diese beiden Gäste? Ganz einfach. Oss und Gudrun haben sich dem Thema nämlich bereits gewidmet und eine Veranstaltungsreihe in ihrem OLG-Bezirk ins Leben gerufen, um vor Ort mal genauer nachzuhören. Haben sich also Justiz und Anwaltschaft wirklich entfremdet? Über die Veranstaltung und ein bisheriges Zwischenfazit sprechen wir heute. Liebe Gudrun, lieber Ost, das war eine etwas längere Einleitung, aber ich glaube, sie war nötig, um alle abzuholen und zu informieren, worum es heute eigentlich geht. Ich freue mich riesig, dass ihr zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
Liebe Steffi, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, eine große Ehre, und auch ich finde, es ist ein total wichtiges Thema. Ich freue mich.
Liebe Steffi, bei dir komme ich zu jedem Thema. Danke für die Einladung. Ich bin gern dabei.
Ja, ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt. Ost, du gehörst ja irgendwie schon zur Studioeinrichtung bei uns. Deswegen, ich glaube, ich muss euch beide nicht vorstellen. Ihr wart beide schon zu Gast. Ich verlinke die Folgen mit euch mal noch in den Shownotes. So, Thema Entfremdung zwischen Justiz und Anwaltschaft. Ich habe mich darüber mit vielen Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Und das Feedback, muss ich sagen, war ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube aber, dass wir über dieses Thema auf jeden Fall sprechen müssen. Das findet ihr offensichtlich auch, denn ihr habt ja sogar eine ganze Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Wie kamt ihr darauf? Was war für euch der Anlass, Gudrun?
Eigentlich braucht's ja nicht unbedingt einen Anlass, um zusammen ins Gespräch zu kommen. Das machen wir ja auch so immer ganz gerne. In diesem Fall gab's aber tatsächlich den konkreten Anlass. Und wie du schon gesagt hast, das veröffentlichte Gutachten zu dem Forschungsvorhaben Ursachen des Rückgangs der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten war für uns der Auslöser. Die Studie ist ja 2020 durch das BMJ in Auftrag gegeben worden. Und das Ergebnis haben wir mit Interesse erwartet. Und als dann über 30 Monate entsprechende Daten ausgewertet worden sind, Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Unternehmensverbänden, Rechtsschutzversicherern und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten geführt worden sind, waren wir natürlich sehr interessiert zu hören, was dabei rausgekommen ist. Aus den Untersuchungen haben sich vielfältige Erklärungsansätze ergeben für den merklichen Rückgang von Zivilklagen. An einigen kann man was machen, an anderen ist es etwas komplizierter. Aber im Zuge der Auswertung der Interviews mit der Richter und der Anwaltschaft sind die Forschenden auf ein Detail aufmerksam geworden. Es fand sich da teilweise zwischen den Zeilen, teilweise aber auch sehr deutlich formuliert, Unmut und gegenseitiger Vorwurf. Und die Forschenden sprechen in ihrem Bericht von einem belasteten Vertrauensverhältnis. Als ich das gelesen habe, hat mich das betroffen gemacht. Ich habe selber in meiner persönlichen Erfahrung mit Anwältinnen und Anwälten nie das Gefühl gehabt, dass wir ein belastetes Vertrauensverhältnis haben, und habe das auch von meinen Kolleginnen und Kollegen so nicht gespiegelt bekommen. Aber wir wissen ja alle, die eigene Wahrnehmung muss nicht zwingend das Maßgebliche sein. Und insofern hat es mich und uns hier am Oberlandesgericht interessiert, ob das für uns in unserem Bezirk gilt. Und da wir einen sehr guten und unmittelbaren Draht zueinander haben, habe ich auch direkt mit Oss gesprochen.
Genau so war's. Der Einstieg drauf auf dieses Thema ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe das als selbstverständlich angesehen, mich nicht nur drum zu kümmern, sondern auch darauf einzulassen, auf etwas, was wir gemeinsam tun, dass dann da so eine Veranstaltungsreihe draus geworden ist, war beim ersten Anruf natürlich noch nicht klar. Ich bin angerufen worden, also das OLG hat die Initiative ergriffen, wollte von mir eine Einschätzung wissen, was ich davon halte, und ich war da recht spontan und auch sehr deutlich. Ich habe eine Formulierung gewählt, also gibt es eine Zerrüttung oder eine Entfremdung zwischen Anwaltschaft und Richterschaft? Diese Frage, die mir am Telefon gestellt worden ist, habe ich mit Schwachsinn beantwortet. Also recht deutlich, wie bin ich zu der Einschätzung gekommen? Natürlich hatte ich die Studie gelesen. Ich war überrascht von diesem Aspekt der Studienergebnisse. Ich konnte mich darin überhaupt nicht wiederfinden. Und deshalb habe ich auch nochmal geguckt, wie ist eigentlich die statistische Grundlage. Die schien mir wenig aussagekräftig. Also das waren ja Zahlen, die da befragt worden sind, und auch die Einzelinterviews von Kanzleien. Das waren am Ende, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 16 Kanzleien. Also wie viel sind wir denn? Ne? Also ich habe mir gedacht, ja, wir müssen das besprechen. Ja, wir müssen das mit einer bestimmten Tendenz besprechen. Und ich war mir sicher, dass die Kollegenschaft tatsächlich auch darauf einsteigt. Und das hat sich ja bewiesen. Wir werden das ja sicher gleich erörtern. Es hat ja schon eine Podiumsdiskussion gegeben mit einer großen Beteiligung. Und wer da oben saß, das können wir vielleicht gleich auch nochmal klarstellen.
Unbedingt. Also die Auftaktveranstaltung fand am 13.11. statt am Landgericht Bochum. Und Ost, wir beide stehen ja sowieso irgendwie immer in Kontakt. Ich habe das von dir gehört. Ich fand die Idee so großartig, dass ich natürlich zum Auftakt angereist bin. Und ich fand, ihr habt echt wirklich ein paar Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Podium kommen wir gleich noch zu. Ich fand extrem hochkarätig besetzt. Publikum wurde einbezogen, können wir auch gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich war beeindruckt, wie voll das Foyer war am Landgericht Bochum. Überdurchschnittlich gut besucht, würde ich sagen. Es war so mein Eindruck. Und man darf nicht vergessen, es war furchtbares Wetter. Mein Schirm hat auf dem Weg zu euch die Grätsche gemacht. Also ich bin patschnass geworden. Ich war aber begeistert. Deswegen lass uns da noch ein bisschen drüber sprechen. Ost, wer saß denn so auf dem Podium?
Ja, unsere Gesprächspartnerin, die OLG-Präsidentin, war da. Es war da der Landgerichtspräsident. Es hat auf dem Podium gesessen die Vorsitzende unseres Bochumer Anwalt- und Notarvereins. Und ich durfte mich da auch hinsetzen.
Und ein Kollege von mir, Pressesprecher.
Ja, der hat das moderiert, ein Pressesprecher. Ne? Der Pressesprecher des Oberlandesgerichts Hamm hat das Ganze tatsächlich anmoderiert. Er hat die Wortmeldungen zur Kenntnis genommen und das Wort erteilt und so. Das war, also ich muss schon sagen, eine gute Veranstaltung. Auch deine Beobachtung ist richtig. Da waren so roundabout 80 Leute, die waren von Richterschaft und Anwaltschaft, und es kamen auch zwei Vertreter der Wissenschaft, der Universität Bochum, die waren auch da. Also insgesamt gelungen.
Fand ich auch. Und an der Stelle natürlich von Pressesprecher zu Pressesprecher. Liebe Grüße an Bernhard. Gudrun, wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, wer auf dem Podium saß. Ich fand aber das Konzept so ganz besonders. Habe ich in der Form noch nicht erlebt. Erzähl mal so ein bisschen.
Also wir haben hier bei uns am Oberlandesgericht auch ein paar ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, auch etwas jüngere, die sich viel Gedanken gemacht haben, wie man das mit guter Methodik aufbereiten kann und auch gucken kann, dass man die Teilnehmenden angemessen einbezieht. Und deshalb war es für uns erstmal wichtig zu wissen, welche Gedanken und Thesen sind denn die, die alle interessieren könnten. Und wir haben uns auch riesig gefreut, dass so viele da waren, vor allem, dass das so ausgeglichen war. Wir hatten den Eindruck, es war so Hälfte, Hälfte, Anwältinnen, Anwälte und Richterinnen und Richter. Deshalb haben wir uns überlegt, warum nicht das Publikum selbst entscheiden lassen, worüber diskutiert werden soll. Und zu Beginn der Veranstaltung haben alle auf dem Podium jeweils drei Thesen vorgestellt, und über die dann insgesamt sich daraus ergebenden Thesen konnte das Publikum live abstimmen. Und die drei meistgewählten Thesen haben es dann in die Diskussionsrunde geschafft.
Ich fand das eine geniale Idee. Ich habe natürlich auch mit abgestimmt. Ich fand das Tool ein Knaller und ich bin ehrlich, gute Ideen übernehme ich ja gerne. Ich habe mir das schon in alle Memos geschrieben. Ich bin nicht mehr sicher. Ich glaube, es hieß Mentimeter oder so. Das hat auf jeden Fall so funktioniert, dass ich nur einen Link eingeben musste. Ich musste nichts runterladen. Ich musste mich nirgendwo anmelden. Ich konnte einfach nur einen Code eingeben und konnte dann direkt mit abstimmen. Und das Tolle ist, ihr hattet einen großen Bildschirm und dann konnte man live auch sehen, wie sich die Abstimmungszahlen verändern. War natürlich anonym, aber man konnte wirklich sehen, wie sich die Balken bewegen, wie gerade abgestimmt wird und wie sich eben die Abstimmungsverhältnisse ändern. Ich fand das großartig und ich werde es bestimmt auch mal irgendwie verwenden. Von daher vielen Dank für den Input. Aus welche Thesen lagen denn beim Publikum vorn? Es war ja wirklich eine ganz, ganz bunte Mischung. Und mich hat ein bisschen überrascht, dass am Ende gar nicht die ausgewählt wurden, die ich vielleicht vorne gesehen hätte beim Thema Entfremdung.
Na, so ist das halt bei Abstimmungen, ne? Kann man gewinnen und verlieren. wenn deine nicht diskutiert worden sind, schade direkt für dich. Also wir hatten tatsächlich 12 und 3 sind es geworden und die können wir nochmal kurz zusammenfassen. Die erste war, die mündliche Verhandlung hat nicht mehr die Bedeutung, die sie früher hatte. Die zweite, die Landgerichte sollten zum Kammerprinzip zurückkehren. Und die dritte war dann, die Dauer der gerichtlichen Verfahren ist zu lange. Das war's.
Es sind auf jeden Fall 3 wichtige Thesen, wie ich finde. Aber Gudrun, glaubst du, dass das Themen sind, die überhaupt geeignet wären, Anwaltschaft und Justiz in die Zerrüttung zu treiben? Also jetzt gerade, wenn man die Gesamtauswahl an Thesen berücksichtigt, vielleicht zur Erläuterung, es gab Thesen wie zum Beispiel, der Ton in den Sitzungen ist rauer geworden. Also das wäre was, was ich beim Thema Zerrüttung vielleicht erwartet hätte. Da ist aber das Publikum bestehend aus Anwaltschaft und Richterschaft, wie du sagst, irgendwie gar nicht so drauf angesprungen.
Bei einigen Thesen hat es mich auch überrascht. Insofern war das für uns ja auch ein großer Erkenntnisgewinn, auch mitzukriegen, welche Thesen interessieren denn die Teilnehmenden am meisten oder wofür finden sich die meisten Stimmen. Ich hätte bei dem Thema auch gedacht, dass das eins sein könnte, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kann es natürlich auch den Grund haben, dass die Richterinnen und Richter und Anwältinnen und Anwälte an den Ruhrgebietsgerichten durch einen etwas deutlicheren Ton im Sitzungssaal sich nicht so schnell verunsichern lassen.
Das kann durchaus sein. Und ich muss ehrlich sagen, in den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen ist es doch stark abhängig, aus welcher Region sie kommen. Ja. Dementsprechend sind die Ergebnisse dann in den Gesprächen auch ausgefallen oder die Einschätzung. Lasst uns mal so ein bisschen die einzelnen Thesen angucken. Fangen wir doch gleich mit der ersten an. Die Bedeutung der mündlichen Verhandlungen. Würdest du die Auffassung teilen, dass sich da was verändert hat? Ich glaube, das war sogar eine These, die du selbst vorgestellt hast auf dem Podium. Hat die Bedeutung abgenommen? Vielleicht einmal so deine persönliche Einschätzung und Erfahrung und dann so das Feedback aus der Veranstaltung.
Ja, da kannst du mal sehen, ich habe eine Abstimmung gewonnen, ne? Im Gegensatz zu dir. Also eine These von mir hat sich durchgesetzt. Sehr schön. Was ist mit der mündlichen Verhandlung? Ich kann mal sagen, was man aus der Erfahrung eines Anwalts, der das jetzt auch schon ein paar Tage macht, als Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen wiedergeben kann, es werden keine sogenannten Durchlauftermine gewünscht. Ne? Die Leute wollen nicht hingehen zu Gericht. Sie finden da auf dem Terminzettel 9.15 Uhr 3 Termine. Und dann wissen sie genau, wir gehen da jetzt rein, wir stellen Anträge und dann sagt der Richter, ja, Entscheidung am Schluss der Sitzung, sehen wir uns demnächst. Das wollen wir nicht. Und was wollen wir stattdessen? Wir wollen eine Durchdringung des Prozessstoffes. Wir möchten, dass sich dann die Richterin, die dafür vielleicht zuständig ist, mit den Argumenten auseinandersetzt und das Verfahren fördert, indem sie beispielsweise durchaus auch wiederholt sogenannte prozessleitende Verfügungen macht, damit dir klar vor Augen geführt wird, wo hat das Gericht noch Bedarf, aufgeklärt zu werden. Wo sieht es eine Lücke? Wo sieht es in der Argumentation vielleicht auch eine Schwäche? Dann kannst du nachlegen. Und wenn alle geschrieben haben, dann gehen wir in eine mündliche Verhandlung und da wird dann wirklich hart zur Sache diskutiert. Kann man vielleicht sogar schon die Zeuginnen und Zeugen laden? Kann man eine Beweisaufnahme durchführen? Das ist etwas, was wir uns wünschen. Und ich glaube, das ist auch in der Veranstaltung deutlich geworden.
Das fand ich auch. Ich erinnere mich noch an einen Kollegen, der hat seine Anmerkung vor allem aufs Baurecht bezogen. Ich glaube, das war im Wesentlichen waren das Kritikpunkte aus dem Baurecht. Er hat gesagt, dass in seinen Verfahren für ihn keine klare Durchdringung des Sach- und Streitstoffs mehr auf Seiten der Richter vorhanden wäre. Das habe ich von den anderen Gästen nicht so deutlich wahrgenommen. Das scheint vielleicht, habe ich keine Ahnung von, bisschen baurechtsspezifisch vielleicht gewesen zu sein, wegen des Umfangs auch des Vortrags. Was ich bemerkenswert fand, es war eine sehr konstruktive Diskussion. Und eine Richterin hat dann, ich krieg's nicht wörtlich zusammen, aber darauf hingewiesen, dass es aus Sicht der Richter manchmal sehr schwer sei, den richtigen Fokus in einem Fall zu finden, wenn schon bei den Anwälten keine besonders gewichtete Argumentation stattfindet. Das fand ich sehr, sehr gut, weil es ja keine harsche Kritik war, sondern eher so ein gegenseitiger Austausch. Da konnte sich jeder was mitnehmen. Und was mir tatsächlich sehr am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist, das haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen geäußert. Sie wünschen sich eben, dass über das Ergebnis der Beweisaufnahme tatsächlich verhandelt wird. Ich habe jetzt aus dem Publikum aber nicht wirklich eine richtige Entfremdung wahrnehmen können, dass die angesprochen worden ist. Lediglich so ein paar Punkte, die man vielleicht verbessern könnte. Gudrun, wie hast du das wahrgenommen? War das auch deine Einschätzung?
Ja, das habe ich ähnlich wahrgenommen. Es ist ja richtig und es ist auch gut so, dass von allen Beteiligten die mündliche Verhandlung tatsächlich als das Herzstück des Zivilprozesses gesehen wird. Das ist auch aus unserer Sicht, aus Sicht der Richterinnen und Richter, der Ort, an dem die Parteien vielleicht nach längerer Zeit mal zusammenkommen, miteinander sprechen, oft von vielen Emotionen begleitet, die alle gehört werden sollen. Und das ist der Moment, in dem dann auch Positionen und Argumente persönlich und nicht nur schriftlich ausgetauscht werden. Die Bedeutung ist den Richterinnen und Richtern sehr bewusst. Das ist auch in dem Termin deutlich geworden. Und die richterliche Aufgabe ist es natürlich auch, Termine zu leiten und durch die Verhandlung zu führen. Damit das gelingt, ist dann eine sehr gute fachliche Vorbereitung auch des Streitstoffs A und O. Und das ist auch bei dem Termin deutlich geworden, dass auch aus Sicht der Richterinnen und Richter der Wunsch ist, dass das für beide Seiten gesehen wird. Weil es natürlich so ist, dass Erfahrung zeigt, dass man gut und konstruktiv verhandeln kann, wenn auf beiden Seiten Menschen sitzen oder auf allen Seiten Menschen sitzen, die im Stoff sind und die auch in der Lage sind, mit den Argumenten umzugehen und sich einzudenken. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, aber dass es angesprochen worden ist, war für uns ja auch ein wichtiger Punkt. Und ich kann den Frust auch verstehen, den man in der Sitzung verspürt, wenn das Gefühl aufkommt, dass das Gegenüber nicht so richtig gut vorbereitet ist. Das ist ärgerlich für alle Seiten und das ist auch angesprochen worden. Und deshalb kann ich jetzt mal sagen, so mit Blick auf Ausbildung von jungen Richterinnen und Richtern, dass für uns das Thema Vorbereitung der mündlichen Verhandlungen, Verhandlungsführung, besonders für Schulungen auch ein wichtiger Aspekt ist. Aber Frust und Ärger in Einzelfällen sind was anderes als Entfremdung. Deshalb sehe ich genauso wie du, Steffi, war auch meine Erfahrung, die ich mir vorher schon gedacht hatte, die ich aber auch im Termin so verstanden habe.
Ja, ich habe es tatsächlich auch gar nicht mal wirklich als Frust wahrgenommen, sondern eher als Äußerung von Wünschen. Und das können wir ja zumindest mal festhalten. Es verhandelt sich schon leichter, wenn ich weiß, worum es geht. Gilt glaube ich, für beide Seiten. Mhm. Dann lasst uns doch mal auf die nächste These gucken, die da lautete, die Landgerichte sollen zum Kammerprinzip zurückkehren. Gudrun, vielleicht fangen wir mal an mit der richterlichen Perspektive. Wie siehst du das Thema?
Also die Mehrzahl der landgerichtlichen Entscheidungen wird tatsächlich durch Einzelrichterinnen und Einzelrichter getroffen. Entweder weil das Gesetz das als Regelfall in den allgemeinen Zivilsachen schon vorsieht oder aber weil die Kammer die Entscheidung über das Verfahren dem Einzelrichter per Beschluss überträgt. Aus der Sicht der Kammer hat das dann einen großen Vorteil, die höhere Schlagzahl, also schnellere Erledigungsmöglichkeit und insofern natürlich eine Verfahrensbeschleunigung. In ganz vielen Verfahren bietet sich das Einzelrichterprinzip auch tatsächlich gut an. Es hat aber Nachteile, nämlich wenn zum Beispiel eine Einzelrichterin einen Einzelrichter wechselt, was bei Proberichterdezernaten durchaus der Fall sein kann, dann führt das dazu, dass sich jemand wieder neu eindenken muss. Und das kann dann natürlich auch zu einer Verzögerung des Verfahrens wieder führen. Jetzt mag man vermuten, dass die These Rückkehr zum Kammerprinzip ganz maßgeblich von der Anwaltschaft unterstützt worden ist, aber nein. Es gab auf dem Podium mehrere Personen, die das auch mit einem gewissen Nachdruck vertreten haben. Es ist ein Herzensthema zum einen des Präsidenten des Landgerichts Bochum, der ja mit auf dem Podium saß, Herr Professor Coburger. Aber ich teile den Grundsatz auch auf jeden Fall, denn das Kammerprinzip bringt in der Tat viele Vorteile auch mit sich. Es stellt zum einen sicher, dass bei Personalwechseln, die sich in der Justiz wie auch in großen Unternehmen an der Tagesordnung nicht vermeiden lassen, und das dann zu erheblichen Verfahrensverzögerungen führt. Gleichzeitig ist natürlich eine Kammer auch immer ein Garant für Spezialwissen, das aufgebaut wird und was sich dann auch auf mehrere Köpfe verteilen kann. Und deshalb ist das schon auch ein Thema von Spezialisierung, und der Wunsch nach Spezialisierung und Expertentum ist uns auch aus dem Gutachten des BMJ deutlich geworden, dass das ein Thema ist, was zu mehr Akzeptanz von Entscheidungen und zu mehr positiven Rückmeldungen auch führt.
Os, vielleicht magst du mal deine Anwaltsperspektive zum Thema Kammerprinzip ergänzen.
Ja, ich finde es besser als Einzelrichterentscheidungen. Warum finde ich das besser? Ich finde es deshalb besser, weil die Diskussionsmöglichkeit sich breiter gestaltet, so wie ich das mal nenne. Ich habe die Möglichkeit, auch vielleicht die Diskussion innerhalb des Gerichts zu fördern durch meine Beiträge oder auch die meines Mandanten. Und dass eine Einzelperson mit sich selbst diskutiert, naja, also sie wird schon nachdenken, was sie tut. Das konzediere ich selbstverständlich. Aber Beratung, so wie ich die als Referendar zum Beispiel noch erlebt habe, die habe ich durchaus häufiger als kontrovers erlebt, und ich habe dann gesehen, wie die um Ergebnisse ringen. Das fand ich gut, damals am Landgericht in der Ausbildung. Das ist schon ewig her, aber ich habe das als gut in Erinnerung behalten. Ich bin ein Anhänger des Kammerprinzips, und was mich total beruhigt, und das ist ja gerade schon angesprochen worden, der Präsident des Landgerichts hat auf dieser Veranstaltung an die anwesenden Richterinnen und Richter des Landgerichts appelliert, doch darüber nachzudenken, zum Kammerprinzip zurückzukehren. Das finde ich prima.
Das fand ich auch sehr schön. Und ich gebe es zu, ich diskutiere sehr, sehr viel mit mir selber. Ich bin mit dem Ergebnis meistens auch zufrieden. Aber ich gebe zu, mit Input von außen ist es doch immer noch ein bisschen besser. Jetzt haben wir schon gehört, das Podium war sich ziemlich einig pro Rückkehr zum Kammerprinzip. Was kam denn so aus dem Publikum? Also das Abstimmungsergebnis haben wir ja alle gesehen, überwältigende Mehrheit. Aber kam vielleicht zusätzlich noch ein interessanter Aspekt aus dem Publikum? Vielleicht erst Gudrun, dann noch kurz Os.
Also ich habe festgestellt, dass das Publikum auf jeden Fall die Argumente, die für das Kammerprinzip vorgebracht worden sind, komplett überzeugt haben. Ich habe aus dem Publikum ausschließlich wahrgenommen, dass insbesondere die Aspekte Wechsel innerhalb des Spruchkörpers, wir sind ja manchmal mit unseren Begrifflichkeiten so formal, also wenn jemand ausscheidet und jemand neu reinkommt, dass das schon das Entscheidende ist. Und ich habe auch wahrgenommen, so die Frage von Verlässlichkeit im Vertreten von Rechtsstandpunkten auch ein Thema war, was aus dem Publikum kam und wofür ich auch Verständnis habe. Wir haben ja hier am Oberland das Gericht auch viele Spezialsenate, die mit Experten besetzt sind, wo man sich dann auch auf eine Rechtsprechung und auf einen Austausch auf einem Niveau dann auch einrichtet.
Meine Wahrnehmung war identisch, deshalb kann ich mir an dem Punkt ganz zurückhalten. Das, was jetzt geschildert worden ist, stimmt einfach. So war das.
Umso besser, dann können wir uns noch die letzte vom Publikum gewählte These anschauen. Die war die folgende: Die Verfahren dauern zu lange. Auch hier würde mich natürlich interessieren, wie weit die Auffassungen von Richterschaft und Anwaltschaft da auseinanderlagen. Gudrun.
Also ich Ich glaube, wir lagen da gar nicht weit auseinander. Es gibt ein paar Aspekte, die alle Verfahren oder viele Verfahren betreffen, wo es dann einfach länger dauert. Aber das ist ein sehr schwieriges Thema und eins, was ganz viele Facetten hat. Wir machen uns viele Gedanken ohnehin hier schon in der Gerichtsverwaltung darum. Und ich weiß, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen Verfahren arbeiten, das auch auf jeden Fall ernst nehmen. Uns ist es natürlich allen sehr wichtig, dass Zivilverfahren möglichst zeitnah erledigt werden. Und zur Wahrheit gehört aber auch, es ist was anderes, ob ich mich zum Beispiel bei Problemen mit einem Internetkauf über ein paar Klicks da schnell behelfen kann, ob mir auf Kulanzbasis schnell eine Lösung für mein Problem angeboten wird oder ob eine wohldurchdachte Entscheidung, die womöglich auch grundsätzliche Bedeutung hat, nach Recht und Gesetz getroffen werden muss. Und wenn dann noch unterschiedliche Darstellungen des Sachverhalts, teilweise emotionaler Streit dazukommt und Beweis erhoben werden muss, dann sind das Aspekte, die man dann irgendwie zusammenbringen muss. Und dann auch so, dass es möglichst Akzeptanz findet. Und gute Rechtsprechung braucht immer ein Mindestmaß an Zeit und ist nicht auf Zuruf zu kriegen. Und deshalb ist auch gut, dass Menschen ernst genommen werden und zu Wort kommen. Natürlich, und das ist uns sehr bewusst in der Justiz und auch in dem Termin ist es deutlich geworden, in erster Linie spüren Anwältinnen und Anwälte den Unmut ihrer Mandantinnen und Mandanten, wenn es mal länger dauert und sind dann auch häufig in der schwierigen Situation, das erklären zu müssen und dafür auch Gründe zu finden, die dann auch möglichst Akzeptanz finden. Und die Gründe, die auch da besprochen worden sind, sind zahlreich. Von einigen angesprochen worden ist der auch für uns wichtige Punkt Sachverständigenbeweis. Das war dann auch gerade bei den Bausachen, die da ein Thema waren, dass wir da einen Aspekt haben, wo wir feststellen, es wird schwieriger, geeigneten Nachwuchs zu finden. Wir wissen das alle. Es gibt Experten auf Sachverständigenbasis und da ist uns natürlich dran gelegen, dass deren Vorschläge, dass deren Überlegungen für uns gut sind, plausibel sind, gut nachvollziehbar sind. Und deshalb ist da wichtig, das Thema mit den Sachverständigen ist aus unserer Sicht eins, was ganz dringend ist. Wir haben bei uns im Haus einen sogenannten Qualitätszirkel für Sachverständigenwesen, der im Zusammenwirken mit IHK, Handwerkskammern, berufsständischen Vertretungen für die Nachwuchsgewinnung wirbt bei Sachverständigen. Wir bieten ab diesem Jahr interessierten jungen Sachverständigen an, dass sie bei Gericht mal hospitieren können, damit sie einfach mal merken, wie läuft das denn bei Gericht, was muss ich da machen. Und es ist natürlich auch so, dass wir auch gucken müssen, für die ist es auch wichtig, wie geht man mit mir um. Und insofern ist auch die Frage von Beweiserhebung ein ganz wichtiger Aspekt. Dazu kommt das Erfordernis nach mehr IT-Einsatz. Die Justiz ist nicht technikfeindlich. Wir sind da schon recht weit. Aber es gibt ein paar Bereiche, wo wir uns wünschen würden, dass wir da noch ein bisschen weiter wären und dass das natürlich dann auch zu Verfahrensverzögerungen führt. Ein Thema war auf jeden Fall Terminabstimmungen oder daraus ergebende Terminverzögerungen. Da sind wir dran, da haben wir OSS auch ein gemeinsames Thema, aber da sagst du vielleicht gleich noch was zu. Und ein weiterer Punkt ist natürlich und nicht zuletzt die Verfahrensführung durch Menschen. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Das ist uns wichtig, wenn die jungen Berufsanfänger starten. Das muss man auch erlernen. Und das ist nicht nur jedem in die Wiege gelegt, sondern da gehört auch zu, dass wir Unterstützung geben. Da wird auch viel gemacht, Schulungsangebote aufgreifen. Und deshalb war es für uns auch erkenntnisreich, dazu noch was mitzunehmen.
Bitte aus.
Dann greife ich das gleich auf. Terminierung. Terminierung ist schwierig. Wenn man sich das jetzt sehr praktisch vorstellt, ist das Gericht soweit? Es setzt einen Termin fest, schickt eine Ladung raus. Dann kriegst du das und dann gucke ich jetzt mal auf mich. Da habe ich an dem Tag Vorstandssitzung der Rechtsanwaltskammer. Die muss ich leiten. Da kann ich nicht zu Gericht. So gibt es vielfältige Gründe, warum man nicht. Gelegentlich ist ja auch mal ein Anwalt oder eine Anwältin verreist. Ne? Soll es ja tatsächlich geben. Was wir uns wünschen, ist, dass Termine nicht ohne Absprache gemacht werden. Das ist schwierig, das ist aufwendig. Und das könnte man nach unserer Überzeugung vielleicht ganz gut machen, indem man ein Tool dafür einsetzt, ein Termintool. Darüber haben wir schon gesprochen in unserem Bezirk. Das haben wir auch schon neudeutsch adressiert an unser Landesjustizministerium. Und wir sind frohen Mutes, so will ich es jetzt mal sagen, dass wir uns mit unserer doch überzeugenden Ansicht, dass man so etwas etablieren sollte, am Ende durchsetzen werden. Das ist etwas, wo wir darauf hoffen, dass die politische Ebene mitmacht. Es gibt begründete Aussichten darauf, dass sie das tut. Da müssen wir noch dran arbeiten, aber das wäre für mich eine optimale Lösung. Es gibt ein Termintool, wo sozusagen elektronisch, ja wie so ein Doodle, wenn man sich das so vorstellt, die Termine abgestimmt werden. Das, finde ich, ist wirklich ein Ziel, für das es sich zu arbeiten lohnt.
Ich fände das großartig. Weil wenn ich überlege, allein die Fälle, die mir noch im Kopf sind, ein ewiges Hin und Her, dann passt immer einem der Beteiligten der Termin nicht. Und du kannst manchmal nicht. Ab einem gewissen Level sind dann alle irgendwie sauer, dass schon wieder der Termin nicht hinhaut. Weil man darf ja auch nicht vergessen, sowohl die Richterschaft als auch die Anwaltschaft. Du notierst dir den Termin und planst alles andere außenrum. Und dann plötzlich funktioniert der Termin doch wieder nicht. Und alles fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Ich fände das großartig. Unbedingt etwas, was man fördern sollte. Ich glaube, die Abstimmung zur Verfahrensdauer, um da noch mal kurz drauf zurückzukommen, die war beim Publikum auch gar nicht so einseitig negativ. Ich meine, das lag so 50-50. Also die Hälfte fand die Verfahrensdauer eigentlich noch angemessen oder völlig in Ordnung. Und ich glaube, was wir noch so ein bisschen in den Hinterköpfen haben, war der große Rückstau auch durch die Pandemie. Das braucht natürlich eine gewisse Zeit lang, bis das wieder abgebaut ist. Da habe ich aber gar nicht so viel Negatives gehört. Vielleicht ziehen wir dann so ein kurzes Fazit zur Auftaktveranstaltung, bevor wir in den Werbeblock eintreten für die nächsten Veranstaltungen. Ich fand die Veranstaltung wirklich großartig. Ich fand die Diskussionen alle sehr konstruktiv. Es war ein netter Austausch mit Richterinnen und Richtern, auch mit Kollegen. Manche kannte ich schon, manche nicht. Und mein persönliches Fazit ist, wenn der Präsident der Kammer Hamm und die Präsidentin des OLG Hamm und ich nach der Veranstaltung gemütlich noch an der Currywurstbude stehen, kann ich nur sagen, Entfremdung, Leute, ich bitte euch. Das ist jetzt mein persönlicher Beitrag. Ich habe es sehr genossen, dabei gewesen zu sein. Und ich würde auch, wenn ich es einrichten kann, zu den nächsten Veranstaltungen wieder kommen. Vielleicht euer Kurzfazit zur Veranstaltung, Gudrun.
Ja, danke schön. Erstmal fand ich es klasse, dass du da warst, dass wir hinterher lecker Currywurst gegessen haben, war ein absolutes Highlight. Ich sehe das ganz genauso wie du. Und das, was vorhin noch angesprochen worden ist mit dem Termintool, ist ja auch von uns in der Veranstaltung dann auch mal besprochen worden. Und meine Wahrnehmung war, alle fänden das super, die da gesessen haben. Und was ich auch richtig toll fand, war, dass wirklich konstruktive Vorschläge auch kamen, was ja gar nicht unbedingt die Erwartungshaltung war an diejenigen, die im Podium saßen, und dass das von ganz viel wechselseitigem Verständnis auch begleitet war. Und deshalb das, was ich, als ich das Ergebnis gesehen habe, und wenn man da oberflächlich drauf guckt und dann erst denkt, oh, Riesenproblem, sehe ich nicht wirklich. Wie in jeder guten Partnerschaft gibt's Reibungspunkte, darüber muss man sprechen, das ist selbstverständlich, da sind wir auch dran und es gibt immer was sich verbessern lässt. Und es ist gut, wenn man drüber spricht, und erster wichtiger Schritt ist gegenseitiges Verständnis, und deshalb von einer Paartherapie sind wir weit entfernt.
Ich stimme zu, wir brauchen keine Paartherapie, wir sind ja hier bei Kurz und Knackig, ich fand's super, das war eine Top-Veranstaltung. Es ist gut, dass wir die gemacht haben. Und was den Höhepunkt angeht, dann muss man den Lauschenden, da heißt das hier, glaube ich, ne, auch mal sagen, Leute, wir haben nicht nur Currywurst gegessen, sondern was hat man nach Currywurst? Durst. Bier gab's auch.
Das ist richtig. Und gut und danke. Ich habe den großartigen Titel dieser Folge schon wieder überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Aber schön, dass du da den Kreis nochmal geschlossen hast. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich natürlich allen Interessierten noch die Möglichkeit geben, auch an einer eurer Veranstaltungen teilzunehmen. Wann gibt es die nächste Veranstaltung oder die nächsten Veranstaltungen, Gudrun?
Die nächste Veranstaltung ist am 14. Februar in Münster am Landgericht. Ich bin schon sehr gespannt, welches Thema die Münsteraner Anwältinnen und Anwälte, Richterinnen und Richter umtreibt, auch wenn ich schon im Vorfeld sagen würde, eine Zerrüttung kenne ich von da nicht.
Ja, wie komme ich da hin, ist doch nochmal eine Frage, ne? Die könnte man auch stellen. Also mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Fahrrad in Münster, alles klar, aber...
Wie komme ich an Infos zur
Wie komme ich an Infos, genau.
Wie melde ich mich an?
Ja, das wird das OLG schon schaffen, da entsprechend darauf aufmerksam zu machen. Die Rechtsanwaltskammer Hamm wird das auch tun. Auf ihrer Website. Man kann sich sicher sein, dass der Anwaltverein in Münster, auch die Vorsitzende des Münsteraner Anwaltvereins, wird auf dem Podium sitzen. Das bewerben wird. Der Landesverband des Deutschen Anwaltvereins wird sein Übriges tun. Also wer dahin will, der findet Möglichkeiten, sich anzumelden. Und, ich kann ja jetzt schon sagen, soll ja ein Werbeblock sein, ne?
Klar.
Lohnt sich. Also komm.
Stimmt.
Das kann ich bestätigen. Wenn es mir irgendwie möglich ist, dann werde ich so viele Veranstaltungen, wie sich nur einrichten lassen, mitnehmen. Man hat übrigens dann auch mal die Gelegenheit, die lieben Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel von RevPod vor Ort kennenzulernen. Liebe Grüße von Podcaster zu Podcaster. Und zu den ganzen Infos, die Oss jetzt eben schon angesprochen hat, noch ein Hinweis an euch Lauscher da draußen. Besucht www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, auf Threads, auf YouTube. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Werft einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und ganz besonders wichtig, ein Blick in die Shownotes. Liebe Gudrun, lieber Oss, tausend Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich finde ja, um das nochmal aufzugreifen, Paartherapie nicht. Die nächste Veranstaltung ist am Valentinstag.
Nein.
Vielleicht,
was du alles weißt.
Vielleicht, na Gudrun hat gesagt, 14.02. Vielleicht ja. Wird da noch eine echte Liebesbeziehung aus Justiz und Anwaltschaft hervorgehen. Ich danke euch beiden für eure Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung.
Danke für die Einladung nochmal.
Danke dir, Steffi. Vielen Dank.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.